Wer am Tag träumt, wird sich vieler Dinge bewusst, die dem entgehen, der nur nachts träumt. Unser Zuhause. Ein Ort, der für jeden etwas anderes bedeutet. Er kann Zuflucht sein, Heimat, Schutz. Der Ort, an dem wir entspannen, an dem wir unbeobachtet sind. Der Ort, an dem wir allein sein können. Oder der Ort, an dem uns andere Menschen umgeben. Manchmal fühlt sich das Zuhause beengend an, manchmal befreiend. Das Fenster verbindet uns mit der Außenwelt, wenn wir selbst drinnen sind. Wir sehen andere, doch sehen sie uns? Was kannst du erblicken, wenn du aus dem Fenster schaust? Vor nicht allzu langer Zeit saß ich an einem Herbstabend an dem großen Bogenfenster eines Kaffeehauses in London. Ich war einige Monate krank gewesen, nun aber auf dem Wege der Besserung. Und je mehr meine Kräfte zurückkehrten, desto glücklicher wurde meine Stimmung, die man als das Gegenteil von Langeweile bezeichnen konnte. Es war ein Zustand voll inneren Aufmerkens, voll heftiger Begier nach Neuem. Es war mir gewissermaßen, als blicke mein geistiges Auge zum ersten Mal frei und unverschleiert. Nur zu atmen war schon Freude. Und selbst aus den Quellen des Schmerzes wusste ich Genuss zu schöpfen. Ich nahm an allem ein stilles, doch eindringliches Interesse. Eine Zeitung auf den Knien hatte ich mich den Nachmittag über damit unterhalten, zu lesen oder durch die rauchgetrübten Scheiben auf die Straße zu schauen. Diese Straße, eine der Hauptverkehrsadern der Stadt, war schon den ganzen Tag über sehr belebt gewesen. Aber mit zunehmender Dämmerung wuchs die Menge der Passanten noch von Minute zu Minute. Und als die Laternen angezündet wurden, wogte unaufhörlich nach beiden Richtungen ein dichter Menschenstrom vorüber. Noch nie vorher hatte ich mich zu dieser Tageszeit in einer ähnlichen Lage befunden, und das stürmende Menschenheer da draußen gab mir seltsam neue, berauschende Gefühle. Bald kümmerte ich mich gar nicht mehr um das, was drinnen vorging, sondern vertiefte mich ganz in die Betrachtung des Straßengewoges. Die meisten der Vorübergehenden hatten ein zufriedenes Aussehen, wie Geschäftsleute, und schienen nur daran zu denken, sich einen Weg durchs Gedränge zu bahnen. Ihre Brauen waren gerunzelt und ihre Augen blickten lebhaft umher. Wurden sie von anderen gestoßen, so zeigten sie keine Ungeduld, sondern brachten ihren Anzug wieder in Ordnung und eilten weiter. Andere, und auch sie waren sehr zahlreich, hatten hastige Bewegungen und gerötete Gesichter. Sie gestikulierten und sprachen mit sich selbst, als fühlten sie sich inmitten des Getriebes in größter Einsamkeit. Außer dem eben erwähnten hatten diese beiden großen Gruppen nichts Bemerkenswertes. Ihre Kleidung entsprach der, die man nicht ohne Ironie die Anständige genannt hat. Es waren unzweifelhaft Adlige, Kaufleute, Anwälte, Börsenleute, Patrizier und Allerweltsleute, müßige und tätige Menschen, die ihre eigenen Wege gingen und selbstständig Geschäfte machten. Stehe auf und stelle dich vor dein Fenster, um noch mehr sehen zu können. Dein Gesicht ganz nah an der Scheibe. Die Klasse der Angestellten war leicht zu überblicken und ich konnte sie in zwei Gruppen einteilen. Da waren die jüngeren Leute von schnell emporgeblühten, aber unsicheren Geschäftshäusern. Junge Männer mit eng anliegenden Röcken, glänzenden Schuhen, pomadisiertem Haar und hochnäsigem Ausdruck. Abgesehen von einer gewissen Diensteifrigkeit, die sie nicht verleugnen konnten und die man füglich die Schreiberseele nennen könnte, erschienen mir diese Leute als die vollkommene Nachahmung dessen, was vor 12 bis 18 Monaten Bonton gewesen war. Sie hatten ganz die abgelegten Manieren der ersten Gesellschaftskreise und das, glaube ich, ist am bezeichnendsten für diese Gruppe. Die Gruppe der höheren Angestellten solider Firmen war ebenso wenig zu verkennen. Man erkannte sie an ihren schwarzen oder braunen Röcken und Beinkleidern, die stets bequem saßen, an ihren weißen Westen und Krawatten, den breiten derben Schuhen und groben Strümpfen oder Gamaschen. Sie hatten alle schon einen Ansatz von Glatze und ihr rechtes Ohr, das schon so viele Jahre die Feder getragen, hatte die komische Gewohnheit, weit abzustehen. Ich bemerkte, dass sie stets mit beiden Händen an ihren Hüten rückten und Uhren trugen, die an kurzen goldenen Ketten von plumper, altmodischer Form hingen. Sie hatten ein etwas gekünstelt ehrbares Auftreten, wenn Ehrbarkeit überhaupt gekünstelt sein kann. Ferner gab es viele entschlossen und kühn aussehende Gestalten, die ich mühelos als zur Zunft der Taschendiebe gehörig erkannte, von der alle Großstädte heimgesucht werden. Die Weite ihrer Manschetten und ein gewisser übertriebener Freimut mussten sie sogleich verraten. Die Spieler, von denen ich nicht wenige entdeckte, waren noch leichter herauszufinden. Sie trugen die verschiedenste Kleidung, von der des tollkühnen Taschenspielers mit Samtweste, fantastischem Halstuch, goldenen Ketten und Filigranknöpfen, bis zu der des sorgfältig gekleideten Geistlichen, denn gerade dies Gewand erregt am wenigsten Verdacht. Sie alle zeichneten sich durch bleiche, zusammengekniffene Lippen aus. Und noch zwei andere Merkmale waren es, an denen ich sie erkennen konnte. Sie sprachen stets in gesucht leisem Ton und hielten den Daumen rechtwinklig zur Hand weit abgestreckt. Ich sah Hausierer, gewerbsmäßige Bettler, gebrechliche, gespenstisch dürre Gestalten, auf die der Tod schon seine schwere Hand gelegt, die kraftlos daherschwankten und jedermann flehend ins Antlitz blickten, als suchten sie einen Trost, eine verlorene Hoffnung. Bescheidene junge Mädchen, die von langer Arbeit in ihr freudloses Heim zurückkehrten und eher mit tränenvollem Blick als mit Entrüstung den frechen Augen der Wüstlinge auswichen, mit denen im Gedränge selbst eine Berührung nicht zu vermeiden war. Dirnen aller Art und jeden Alters, runzlige, juwelengeschmückte Alte und noch ganz unentwickelte Kinder. Gehen draußen Menschen vorüber? Wen siehst du? Welche Menschentypen sind es? Zu welcher dieser Menschengruppen gehörst du? Je mehr die Nacht hereinbrach, desto mehr steigerte sich auch mein Interesse an der Szene, denn nicht nur änderte sich der allgemeine Charakter der Dinge, sondern es hatten jetzt auch die Strahlen der Gaslaternen, die zuerst im Kampf mit dem sterbenden Tageslicht nur schwach gewesen, die Herrschaft erlangt und warfen über alles ein flackerndes, glänzendes Licht. Alles war dunkel und dennoch strahlend. Die seltsamen Lichtwirkungen fesselten meine Blicke an einzelne Gesichter. Und obgleich die Schnelligkeit, mit der die Menge da draußen in Licht und wieder in Schatten trat, mich verhinderte, mehr als einen Blick auf jedes Antlitz zu werfen, so schien es doch, als ob ich infolge meiner besonderen Geistesverfassung imstande sei, in einem Augenblick die Geschichte langer Jahre zu lesen. Die Stirn an den Scheiben war ich solcher Art beschäftigt, die Menge zu studieren, als plötzlich ein Mann auftauchte, dessen Gesicht ich, wie ich es auch anstellte, nie zu sehen bekam. Welche Richtung er auch nahm, einen Blick auf sein Antlitz konnte ich nie erhaschen. Ich fühlte mich seltsam aufgeregt, angezogen und in Bann gehalten. Dann befiel mich ein heftiges Verlangen, den Mann im Auge zu behalten, mehr von ihm zu erfahren. Eilig zog ich meinen Mantel an, nahm Hut und Stock und eilte auf die Straße, wo ich mir in der Richtung, die er gegangen war, durch die Menge einen Weg bahnte, denn er war schon verschwunden. Mit einiger Mühe gelang es mir, ihn wieder in Sicht zu bekommen. Ich näherte mich ihm und folgte ihm dicht, doch vorsichtig, um nicht seine Aufmerksamkeit zu erregen. Wende dich vom Fenster ab. Dein Weg führt dich zu deinem liebsten Schlafplatz, dein Bett oder ein Sofa. Lege dich dorthin, auf den Rücken. Schließe deine Augen und atme langsam und tief in deinen Bauch ein. Lasse dir Zeit beim Ausatmen. Mit jedem Atemzug sinkst du mehr in den Untergrund ein. Ich hatte jetzt gute Gelegenheit, ihn eingehend zu mustern. Er war von kleiner Gestalt und sehr mager. Seine Kleidung war im Großen und Ganzen schmierig und zerlumpt, doch als er hie und da ins helle Licht einer Laterne trat, gewahrte ich, dass seine Wäsche, wenn auch schmutzig, so doch von feinstem Gewebe war. Und wenn mein Auge mich nicht täuschte, so erspähte ich durch einen Riss in seinem fest zugeknüpften und offenbar aus zweiter Hand erworbenen Regenmantel den Schimmer eines Diamanten und eines Dolches. Diese Beobachtung erhöhte meine Neugier. Ich beschloss, dem Fremden zu folgen, wohin er auch gehen mochte. Es war jetzt tiefe Nacht und ein dichter, feuchter Nebel lagerte über der Stadt, der bald in andauernden, heftigen Regen überging. Dieser Witterungswechsel hatte auf die Menge eine große Wirkung. Ein wildes Hasten setzte ein und eine Welt von Regenschirmen wogte darüber hin. Das Drängen, das Stoßen und das Summen verstärkten sich um das Zehnfache. Ich für meinen Teil machte mir nicht viel aus dem Regen. Obgleich das noch nicht ganz überstandene Fieber in mir der feuchten Kühle gar zu bedenklich entgegenlechzte. Ich band mir ein Taschentuch um den Mund und schritt weiter. Eine halbe Stunde lang bahnte der Mann sich mühsam seinen Weg durch die belebte Straße, und hier ging ich dicht an seiner Seite aus Furcht, ihn aus den Augen zu verlieren. Da er nie den Kopf wandte, um zurückzuschauen, bemerkte er mich nicht. Endlich bog er in eine Querstraße ein, auch dort war das Gedränge sehr stark, immerhin aber bei weitem nicht so wie in der soeben von uns verlassenen Hauptstraße. Jetzt änderte er sein Benehmen. Er ging langsamer und planloser als vorher. Er zögerte. Er kreuzte wiederholt und ohne ersichtlichen Grund die Straße, und das Gedränge war noch so groß, dass ich bei jeder solchen Gelegenheit ihm dicht auf den Fersen bleiben musste. Die Straße war lang und schmal und er verfolgte sie wohl eine Stunde lang. In dieser Zeit hatte die Zahl der Passanten abgenommen, bis etwa zu der Menge, wie man sie mittags auf dem Broadway nahe beim Park antrifft. So groß ist der Unterschied zwischen der Einwohnerzahl von London und der belebtesten Stadt Amerikas. Eine weitere Wendung brachte uns auf einen glänzend erleuchteten, von Leben übersprudelnden Platz. Der Fremde nahm sein altes Gebaren wieder an. Er verfolgte seinen Weg ruhig und mit Ausdauer. Ich war indessen nicht wenig erstaunt, als er, nachdem er die Runde um den Platz beendet, kehrt machte und seine Schritte wieder zurücklenkte. Noch mehr erstaunte ich darüber, dass er diese Runde mehrmals wiederholte. Wobei er sich einmal bei einer plötzlichen Wendung fast zu mir umdrehte. Mit dieser Leibesübung brachte er eine weitere Stunde zu, gegen deren Schluss uns weit weniger Passanten begegneten als vorher. Es regnete in Strömen, die Luft wurde kalt und die Menschen zogen sich in ihre Behausungen zurück. Mit einer Gebärde der Ungeduld wandte sich der Wanderer einer verhältnismäßig öden Seitenstraße zu. Diese lief er wohl eine Viertelmeile lang mit einer Eilfertigkeit hinunter, die es mir schwer machte, ihm zu folgen. In wenigen Minuten hatten wir einen großen und sehr besuchten Basar erreicht, mit dessen Lokalitäten der Fremde wohl vertraut zu sein schien und wo er wieder wie vorher im Gedränge sich planlos zwischen der Schar von Käufern und Verkäufern hindurchschob. Während der etwa anderthalb Stunden, die wir hier zubrachten, bedurfte ich meinerseits der größten Vorsicht, um mich in seiner Nähe zu halten, ohne seine Aufmerksamkeit zu erregen. Glücklicherweise trug ich ein paar Gummischuhe und konnte mich daher lautlos vorwärts bewegen. Er gewahrte nicht einen Augenblick, dass ich ihn beobachtete. Er ging von Laden zu Laden, trat in jeden hinein, schien sich umzusehen, aber nie mit dem Verkäufer zu sprechen. Eine laut tönende Uhr schlug 11 und die Menge verließ eilig den Basar. Ein Ladenbesitzer, der einen Schalter einhängte, stieß den Alten an und im selben Augenblick sah ich ihn zusammenschauern. Er eilte in die Straße, sah sich einen Augenblick ängstlich um und lief dann mit unglaublicher Geschwindigkeit durch viele krumme, menschenleere Gassen, bis wir von neuem in der großen Verkehrsader auftauchten, von der wir ausgegangen waren, der Straße des Kaffeehauses. Sie bot indessen nicht mehr denselben Anblick. Sie erstrahlte noch immer im Licht der Gaslaternen, aber der Regen fiel heftig und es waren nur wenig Leute zu sehen. Der Fremde machte mürrisch einige Schritte auf der vorderen so belebten Straße, schlug dann die Richtung nach dem Flusse ein und durch eine Menge verschiedener Straßen hindurch hastend kam er schließlich bei einem der Haupttheater heraus. Es war kurz vor Toresschluss und die Besucher strömten aus den Pforten. Ich bemerkte, dass er jetzt die Richtung nahm, welche die größere Anzahl der Theaterbesucher eingeschlagen. Öffne langsam deine Augen. Wohin gleitet dein Blick? Deine Finger werden wach. Deine Hände bewegen und strecken sich. Deine Beine spannen sich an. Es zieht dich hoch und du folgst deinem Körper. Du setzt dich in Bewegung, beginnst durch deine Wohnung zu laufen. Stromere von Zimmer zu Zimmer durch den Flur. Betrachte dein Zuhause mit den Augen eines Gastes. Was verrät deine Wohnung über dich? Die Farben, die dich umgeben, die Gegenstände deines Alltags, deine Kleidung, dein Geschirr, deine Bücher. Während er so seinen Weg fortsetzte, zerstreuten sich die Leute allmählich und seine alte Unrast befiel ihn von Neuem. Eine Zeit lang folgte er einer Gesellschaft von etwa 10 bis 12 Nachtschwärmern. Doch um einen nach dem anderen verringerte sich diese Zahl, bis schließlich nur noch 3 in einer engen und düsteren, menschenleeren Gasse zurückblieben. Der Fremde hielt inne und schien für einen Augenblick in Gedanken versunken. Dann eilte er mit allen Anzeichen innerer Aufregung einen Weg hinunter, der uns an die äußerste Grenze der Stadt führte, in weit andere Gegenden, als wir bisher durchquert hatten. Es war das geräuschvollste Viertel Londons, wo alles den Eindruck erbärmlichster Armut und verzweifelten Verbrechertums machte. Beim düsteren Licht einer vereinzelten Laterne sah man hohe, alte, wurmstichige Holzbauten, die in so verschiedenen und wunderlichen Stellungen dem Einsturz entgegensanken, dass die Gässchen zwischen ihnen kaum noch angedeutet waren. Die Pflastersteine lagen, von üppig wucherndem Gras aus ihren Betten gehoben, lose umher. Doch vernahmen wir, als wir so weitergingen, allmählich wieder menschliche Laute. Des Mannes Lebensgeister flammten wieder auf, wie eine Lampe vorm Verlöschen. Noch einmal strebte er elastischen Schrittes vorwärts. Als wir plötzlich um eine Ecke bogen, drang eine Flut von Licht auf uns ein und wir standen vor einem der riesigen Vorstadttempel der Unmäßigkeit, einem Palast des Branntweinteufels. Mit behender Eifrigkeit erzwang der Alte sich den Zutritt, nahm sofort sein ursprüngliches Wesen wieder an und schritt ohne ersichtliches Ziel inmitten der Menge umher. Er war jedoch noch nicht lange beschäftigt, als ein Drängen nach den Türen verriet, dass der Wirt sich anschickte, sie für die Nacht zu schließen. Es war mehr als Verzweiflung, was ich jetzt im Körper des seltsamen Wesens geschrieben sah, dessen Beobachtung ich mich so ausdauernd gewidmet hatte. Aber er hielt in seinem Lauf nicht inne, sondern lenkte mit wahnsinniger Hartnäckigkeit seine Schritte wieder dem Herzen des mächtigen London zu. Rastlos und eilig floh er dahin, während ich ihm in höchster Verblüffung folgte, fest entschlossen, nicht von diesem Studium zu lassen, für das ich jetzt ein verzehrendes Interesse fühlte. Nähere dich einem Spiegel oder einer spiegelnden Fläche in deinem Zuhause. Bleibe davor stehen und betrachte dich selbst. Die Sonne ging auf, während wir weiterschritten, und als wir wiederum jenen belebtesten Teil der volkreichen Stadt, die Straße des Kaffeehauses, erreicht hatten, bot dieser ein Bild von Hast und Emsigkeit, das hinter dem vom Vorabend kaum zurückstand. Und hier, inmitten des von Minute zu Minute zunehmenden Gewirrs, setzte ich standhaft die Verfolgung des Fremden fort. Er aber ging wie immer hin und zurück und verließ während des ganzen Tages nicht das Getümmel jener Straße. Und als die Schatten des zweiten Abends niedersanken, ward ich todmüde und stellte mich dem Wanderer kühn in den Weg und blickte ihm fest ins Antlitz. Doch ich sah nicht sein Antlitz, sondern das meine. Meine Gesichtszüge schauten mich an, genauso entsetzt, wie es meiner eigenen Mimik entsprach. Meine weit aufgerissenen Augen spiegelten sich und starrten mich an. Wie konnte das sein? Ich musterte mein eigenes Gesicht, das dort aus dem Haupt des Mannes schaute. Meine Züge erschlafften. Die Erschöpfung der nächtlichen Verfolgung beschwerte meinen Körper wie ein metallener Umhang. Müde betrachtete ich mich selbst in diesem Gegenüber. Ich sah all das, was mir widerfahren. Sah mein Leben in jeder Falte, in meinen Brauen, Wangen und Lippen. Noch nie sah ich mich selbst so wie in diesem Augenblicke. Alles sah ich in mir. All die Schönheit, die Weisheit, die Trauer, das Elend, die Freude. Und das Glück. Ich sah in mir die Frau und den Mann zugleich, das Kind und den Greis. Dort stand ich, allein unter all den Menschen, die an mir vorüberzogen, geschäftig suchend nach ihrem Ziel, das so verborgen schien. Aber doch war ich nicht allein, war ich doch Teil von allen, Teil der ganzen Menschenmasse. Ein Massenmensch. Der Mann, der mein Gesicht trug, wendete sich ab. Er nahm seinen traurigen Gang wieder auf, indes ich, von der Verfolgung abstehend, in Gedanken versunken zurückblieb. Was siehst du? Welches Gesicht blickt dir jetzt entgegen? Lächle dich selbst an. Siehst du das Lächeln in deinen Augen? Drehe dich mit dem Rücken zum Spiegel und betrachte deine Umgebung. Wie fühlt sich dein Körper? Spürst du ihn? Atme tief in den Bauch ein und langsam wieder aus. Wonach ist dir jetzt zumute? Lass dich durch dein Zuhause treiben und genieße noch ein paar Momente für dich ganz allein.